Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com.
Also ich stehe jetzt hier an der Straße voller Bars in Tel Aviv. Um mich herum sind Tische, niemand trägt eine Maske. Ja, es fühlt sich, ich kann es gar nicht fassen, es fühlt sich an wie in einer Parallelwelt. Und ist es ja irgendwie auch.
Heute schauen wir in die Zukunft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht in irgendeine Zukunft, sondern in die mögliche Zukunft nach der Pandemie. Wenn wir alle schön geimpft sind und uns nach Herzenslust den Dingen widmen können, die wir jetzt schon mehr als ein ganzes Jahr lang vermissen. Freunde aus quarantänefremden Haushalten treffen, Restaurants und Konzerte besuchen oder einfach mal spontan ins Lieblingscafé um die Ecke schlendern. In Israel ist das schon möglich, wenn man einen grünen Pass besitzt, also eine vollständige Impfung nachweisen kann. Meine Kollegin Alexandra Rolkow durfte das aus nächster Nähe beobachten, als sie wegen der Berichterstattung über die Neuwahlen des Landes nach Tel Aviv reiste. Alexandra kennt sich als ehemalige Israel-Korrespondentin dort aus und konnte nach der Einreise und offiziell 14-tägiger Quarantänephase, die am 10. Tag von den Behörden beendet wurde, neben den Wahlen auch das neu erwachte Alltagsleben studieren. Einige ihrer spontanen Reaktionen hat sie mit dem Smartphone aufgenommen. Wir werden diese kurzen Takes in dieser Episode ebenso hören wie Antworten von Passanten, die Alexandra auf ihrem ersten Streifzug durch eine fast postpandemische Welt befragt hat. Als kleine Einstimmung schon mal ein hörbarer Ausschnitt der Atmosphäre, in der sie sich bewegen durfte. Alexandra, ich gestehe, ich bin neidisch auf dich. Auf das Reisen, auf das Arbeiten vor Ort, an einem anderen Ort und vor allem darauf, dass du einige Tage in einem Land verbringen konntest, das einen Zustand wie fast vor der Pandemie erreicht hat. Zumindest sieht es aus deutscher Sicht so aus. Erzähl mir doch mal, wie war das für dich, als du nach Israel gekommen bist?
Also ich bin jetzt seit ungefähr 2 Wochen hier und davon war ich 9 Tage in Quarantäne. Das heißt, ich bin jetzt seit etwa 5 Tagen draußen und draußen im Sinne auch von wieder in der quasi Corona-freien Welt. Also Corona ist in Israel nicht komplett vorbei. Es gibt zum Beispiel noch eine Maskenpflicht auf der Straße, aber ganz viele Dinge, die in Deutschland verboten sind, im Moment sind in Israel erlaubt. Das heißt, Cafés haben geöffnet, Restaurants haben geöffnet, man kann abends in eine Bar gehen und ein Bier trinken. Und ich habe mir das auch tatsächlich in den ersten 24 Stunden direkt alles angetan und versucht, möglichst viel Leben nachzuholen und war komplett überfordert.
Was meinst du mit überfordert?
Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, so viele Leute zu sehen auf einem Haufen. Ich habe dauernd das Gefühl, zurückweichen zu müssen von Menschen, die mir zu nahe kommen, während die Israelis das ja gar nicht mehr machen, weil die alle geimpft sind. Und ich hatte nach einer Stunde Barhopping wirklich das Gefühl, ich muss ins Bett. Ich war von diesen Eindrücken völlig erschlagen, nicht nur nach einem Jahr quasi mehr oder weniger, jetzt nicht Lockdown, aber zumindest Kontaktbeschränkungen, sondern auch nach 9 Tagen Quarantäne, in denen ich wirklich mit niemandem gesprochen habe und niemanden gesehen habe. Ich muss mich eigentlich wieder langsam an das Leben gewöhnen. Das war am ersten Tag einfach alles zu viel.
Das ist natürlich auch eine doppelte Schwierigkeit, ne? Wenn du dann erstmal richtig irgendwie in die Isolation kommst und dann sowas siehst, stelle ich mir wahnsinnig vor.
Genau, aber gleichzeitig, natürlich wäre jetzt mein erstes Bedürfnis, wenn Corona irgendwann vorbei ist, meine Familie zu umarmen oder irgendwie Freunde zu treffen. Das kann ich jetzt hier in Israel nicht. Aber ich wollte dann zumindest ein bisschen was von dem Leben wieder zurückhaben und bin dann eben auch sofort einfach in meine Lieblingsbar gerannt, in der ich früher oft war. Es ist aber schon so, dass man das einfach nicht mehr gewohnt ist. Also ich zumindest.
Also ich bin jetzt hier gerade in meinem Lieblingscafé in Tel Aviv. Um mich herum sitzen lauter Menschen an Tischen. Niemand trägt eine Maske. Der Kellner hat gerade mich aufgefordert, meine auch nicht mehr zu tragen, weil ich den Scheiß hier nicht mehr brauche. Es sieht zumindest wirklich so aus, als wäre Corona vorbei. Auch wenn ich weiß, dass es für mich natürlich nicht vorbei ist als Ungeimpfte.
Du bist sicherlich nach Israel geflogen und nicht mit dem Schiff gefahren. Wie war das? Also wie schwierig war es, Flüge zu kriegen? Wie schwierig war es, die Einreisebestimmungen einzuhalten für dich?
Also man muss dazu wissen, dass Israel meines Wissens quasi seit einem Jahr mehr oder weniger die Grenzen geschlossen hat. Das heißt, man kann als Ausländer nicht mehr einfach so einreisen. Selbst als Israeli kann man das nicht mehr einfach so. Sondern eigentlich, der Tourismus ist dicht. Es gab jetzt sehr lange Zeit gar keine Möglichkeit, ins Land zu kommen. Und kurz vor der Wahl, Israel hat am 23. März gewählt, kurz vor der Wahl hat aber die Behörde, die quasi für Journalisten zuständig ist, eine Mail rausgeschickt und gesagt, zur Wahl dürfen Journalisten unter bestimmten Bedingungen einreisen.
Und welche Bedingungen waren das?
Man braucht ein Schreiben der Redaktion, das quasi bezeugt, dass man jetzt tatsächlich Journalist ist. Und also es konnte sich jetzt niemand, der einfach Touri sein will, als Journalist ausgeben. Unter anderem, ich habe einen Nachweis gebraucht einer Krankenversicherung und ich musste eben auch versichern, dass ich, wenn ich hier ankomme, 9 Tage in Quarantäne bereit bin, mich zu begeben. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Also es war am Ende nicht so schwer, einen Flug zu kriegen, sondern die Schwierigkeit war eher einmal von der Regierung die Erlaubnis bekommen, tatsächlich einzureisen. Ohne die wäre es nicht gegangen. Genau, und das war eben das letzte Jahr einfach nicht möglich. Es war jetzt so eine einmalige Gelegenheit, die ich ergriffen habe, obwohl klar war danach, dass ich dann eben für einige Zeit erstmal eingesperrt bin in meiner Mietwohnung in Tel Aviv.
Und dann hast du dir ein Flugticket besorgt und bist zum Flughafen gefahren. Das stelle ich mir persönlich auch schon total komisch vor, weil ich das jetzt ja seit mehr als einem Jahr nicht mehr gemacht habe, aber ich war auch nicht am Bahnhof oder so. War das komisch für dich?
Ich bin ja auch während der Pandemie als Auslandsreporterin immer noch ein bisschen gereist, ne? Also ich war zum Beispiel während der US-Wahl auch in Amerika. Insofern war jetzt der Flug an sich nicht merkwürdig. Was tatsächlich dann merkwürdig war, war, dass die Maschine nach Tel Aviv, also von Frankfurt nach Tel Aviv, komplett ausgebucht war und die Israelis um mich herum alle geimpft sind und die entsprechend auch sich benehmen, als würde es die Pandemie gar nicht mehr geben. Das heißt, die haben teilweise auch ihre Masken während des Fluges nicht mehr so richtig getragen und irgendwie miteinander gescherzt und so. Und das war für mich total merkwürdig, so diese Ahnung davon zu bekommen, wie es ist, wenn alle um dich herum keine Angst mehr haben. Genau, aber der Flug an sich, das fand ich jetzt nicht mehr so ungewöhnlich. Ehrlich gesagt, gewöhnt man sich dann auch schnell wieder an die Dinge, die man letztes Jahr nicht gemacht hat.
Und dann bist du in Israel angekommen, bist du da digital erfasst worden als Einreisende und als Nicht-Geimpfte?
Also ich musste mich quasi schon vor der Einreise registrieren. Ich musste vor der Einreise beim Gesundheitsministerium Daten hinterlassen, sagen, wo werde ich wohnen, wann reise ich ein, mit welchem Flug komme ich. Als ich am Flughafen angekommen bin, wurde erstmal ausgesondert die Menschen, die nicht geimpft sind. Ich musste dann nochmal ein paar bestimmte Daten angeben, nochmal bezeugen, dass ich Journalistin bin und auch einreisen darf. Und dann werden aber alle, die ankommen, also auch die Geimpften, direkt am Flughafen auf Corona getestet. Genau, man wird sofort in so eine Teststation geschleust und muss dann so einen PCR-Test machen. Und danach wurde ich quasi in Quarantäne entlassen und durfte aber auch nur mit dem Taxi fahren. Also keine öffentlichen Verkehrsmittel, sondern ich musste versichern, dass ich im Taxi fahre, hinten sitze, die Fenster offen habe. Und dann war ich in meiner Unterkunft und musste mich dann nochmal beim Gesundheitsministerium registrieren. Aber es war jetzt nicht so, als hätte automatisch mich jetzt jemand erfasst und mir dann automatisiert eine Nachricht geschickt, so gehen Sie bitte dahin, tun Sie bitte das. Das nicht. Also ich musste mich dann schon manuell anmelden. Aber dass ich nicht geimpft bin, ist garantiert irgendwo erfasst worden. Also die Israelis wissen das schon. Ich stehe jetzt bestimmt auf irgendeiner Liste und bin gebrandmarkt als potenziell gefährlich.
Du bist als Gefahr eingereist sozusagen.
Ja, wobei ich mich inzwischen manchmal frage, ob die Gefahr für mich nicht größer ist als für die Israelis, weil es ja inzwischen als gut belegt gilt, dass die Impfung eben hilft gegen schwere Krankheitsverläufe. Aber es ist nicht klar, ob geimpfte Menschen das Virus nicht weitergeben können. Also inzwischen frage ich mich eher, ob ich mich sorgen muss, dass mich ein Israeli ansteckt, als dass ich das Virus jetzt jemandem gebe.
Oh wei, toi, toi, toi. Ja, du hast recht. Der Gedanke kommt einem wahrscheinlich relativ schnell, ne? Wenn man da rumläuft und alle Leute sind sorglos.
Ja, auch weil alle einem so nahe kommen. Mein Übersetzer, den ich getroffen habe, hat mich sofort umarmt. Also die Leute benehmen sich wirklich so, als wäre Corona vorbei. Und für mich ist es halt nicht vorbei.
Also ich laufe jetzt gerade über den zentralen Markt in Tel Aviv und es ist so eng, dass ich dauernd Leuten ausweichen muss. Niemand hält mehr Abstand, die meisten haben ihre Maske irgendwo unterm Kinn. Und für mich ist es ganz schön gruselig, aber ich glaube, ich bin die Einzige, die sich hier fürchtet.
Das heißt, du bist aber nicht so tief im salopp gesagt, israelischen Gesundheitswesen drin, dass du dort verankert bist. Ich habe von einer App gehört, die dort relativ zentral alles steuert. Da in diesem System bist du nicht erfasst, sondern du bist tatsächlich als Zugereiste oder als Gast des Landes erfasst worden.
Genau, also ich bin keine Israeli, ich habe keine israelische Staatsbürgerschaft und ich habe auch anders als jetzt Korrespondentinnen und Korrespondenten, die hier leben, viele Jahre, bin ich hier nicht in der Krankenversicherung und bin entsprechend auch nicht geimpft. Also ich bin jetzt tatsächlich einfach nur hier als Zugereiste und habe eine ganz normale deutsche Krankenversicherung, was auch erklärt, warum ich erstmal für die Impfung hier nicht in Frage komme. Also ich werde jetzt ganz oft angesprochen und gefragt, wenn du jetzt nach Israel fährst, kannst du dir dann schnell irgendwo eine Impfung besorgen? Und so leicht ist das nicht, weil das eigentlich eben was ist, was nur Israelis zusteht oder Menschen, die eine gewisse Zeit hier im Land sind. Und ich bin ja potenziell in ein paar Wochen einfach wieder weg.
Ich habe jetzt mal das Thema Restdosen im Kopf, was ja hier auch inzwischen ein großes Thema ist. Wie hast du da mal recherchiert oder das sogar versucht?
Also, es ist so, natürlich würde ich es irgendwie anbieten, ne, wenn man da ist, sich direkt auch impfen zu lassen. Eigentlich ist die Impfung eben nur zugänglich für Menschen, die hier dauerhaft leben. Es ist aber schon so, dass Israel eigentlich Wert darauf legt, auch so viele Leute wie möglich zu impfen. Das heißt zum Beispiel, in Israel gibt es Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die hier nicht registriert sind, auch in keiner Krankenversicherung. Für die wurden teilweise extra Impfzentren aufgebaut, wo die einfach hin konnten und da wurden auch keine Fragen gestellt. Und die haben dann einfach trotzdem eine Spritze bekommen. Also wenn ich könnte oder wenn ich wollte, gäbe es garantiert eine Möglichkeit, mich hier irgendwie um die Ecke impfen zu lassen, weil es eben Orte gibt, an denen niemand eine Frage stellt.
Aber hast du nicht, oder?
Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich eben als Journalistin eingereist bin und ich Wert darauf lege, dass Journalisten ihre Privilegien, die sie bekommen, nicht ausnutzen. Und jetzt ist natürlich eine Impfung ein bisschen was anderes als jetzt irgendwie ein Erste-Klasse-Flug, den mir jemand anbietet. Also natürlich nehme ich den Israelis nichts weg. Also ich weiß, dass es Restdosen gibt. Aber trotzdem, ja, bin ich da einfach vorsichtig. Ich würde mir jetzt hier nichts erschleichen wollen, wenn ich explizit nicht dafür, ja, wenn das explizit nicht für mich gedacht ist. Wobei man auch überlegen muss, in ein paar, also je nachdem, wie lange ich bleibe, irgendwann ergibt es tatsächlich auch einfach Sinn, mich zu impfen, weil ich ja eben potenzieller Virusüberträger, Übertrager bin. Also ich könnte das Virus weitergeben. Das heißt, irgendwann wäre es vielleicht auch sinnvoll. Aber im Moment kommt das für mich quasi nicht in Frage. Nee.
Was ist denn eigentlich alles offen in Israel? Was kann man dort alles machen? Gibt es irgendwelche Restriktionen noch oder sind wir jetzt schon in der Zukunft angekommen und leben in einem Land nach der Pandemie?
Also ich würde sagen, ja, im Vergleich zu Deutschland ist es natürlich schon sehr die Zukunft, aber ganz vorbei ist Corona auch hier nicht. Also wenn man durch die Stadt geht, durch Tel Aviv, wo ich jetzt im Moment bin, sieht es tatsächlich manchmal so aus, als wäre die Pandemie zu Ende. Also Cafés haben offen, Restaurants haben offen, Geschäfte haben offen. Mal kurz überlegen, Kinos haben, glaube ich, noch nicht offen, aber man kann ins Fitnessstudio, man kann ins Hotel. Also eigentlich ist das Land quasi wieder geöffnet. Jetzt ist es aber so, dass ganz viele Dinge, die ich selbst in den letzten Tagen erleben musste, eben nur geöffnet sind für Menschen, die geimpft sind und die das quasi mit einem sogenannten grünen Pass, einer App, die man auf dem Handy hat, auch belegen können. Also klassisches Beispiel, ich hatte in meinem Übermut, jetzt endlich wieder alles machen zu können, was ich vorher nicht konnte, mir Konzerttickets gekauft und wollte einfach wahllos auf ein Konzert gehen, um es nochmal zu erleben. Und dann stellte sich raus, es geht leider nur für Menschen, die geimpft sind.
Ja, ich stehe jetzt vor der Konzerthalle. Es hat sich eine lange, lange Schlange gebildet. Ungefähr 50 Leute, die jetzt alle der Reihe nach ihren grünen Pass vorzeigen. Nur ich komme leider nicht rein, weil ich nämlich keinen grünen Pass habe. Schade.
Und dann muss ich mein Konzertticket verfallen lassen, beziehungsweise habe es weitergegeben. Oder ins Fitnessstudio darf man zum Beispiel auch nur, wenn man belegen kann, dass man geimpft ist.
Also ich stehe jetzt gerade vor einem Fitnessstudio und es springen einfach 20 Leute da drin auf und ab. Keiner trägt eine Maske, alle in einem geschlossenen Raum. Es ist ein krasser Anblick. Ich muss gerade irritiert stehen bleiben, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war, sowas zu sehen.
Man darf im Restaurant nur drinnen sitzen, wenn man belegen kann, dass man geimpft ist. Auch da wurde ich in den letzten Tagen mehrfach abgewiesen. Und was schwer zu verstehen war, auch für mich im ersten Moment total schwer zu verstehen war, ist, dass obwohl ganz viele Dinge jetzt wieder erlaubt sind, offiziell auf der Straße noch eine Maskenpflicht gibt. Also auf der Straße muss man eigentlich eine Maske tragen und ganz viele Menschen tragen sie irgendwie unterm Kinn oder nur noch an einem Ohr. Aber offiziell hatte Israel das die ganze Zeit und hat es auch noch nicht abgeschafft. Das heißt, die Behörden sind trotz der hohen Impfrate und trotz der ermutigenden Zahlen immer noch sehr, sehr vorsichtig. Also ich hatte vor einigen Tagen auch ein Interview mit dem Gesundheitsminister, Und der sagte,
we still insist on masks, and which is very difficult because people don't understand when they are vaccinated and they sit with people who are vaccinated, why should they still wear masks? And so there's always this dilemma mm-hmm. to say, guys, Corona is over, or to continue with all the cautious statements. And we will continue being cautious in the meanwhile, because on these issues you can't be too cautious, mm-hmm. I guess. So.
Klar, die Infektionszahlen gehen runter und die Impfung scheint super zu wirken und wir sind ganz froh, dass wir jetzt das Land wieder öffnen können. Aber am Ende ist es schon auch so, dass man eben keine Erfahrungswerte hat mit diesem Virus und einfach ja lieber zu vorsichtig sein will, als jetzt alles im Schnelltempo aufzumachen und Menschenleben zu riskieren.
Wir sprechen gleich weiter über Israel, über die Chancen und Risiken, die sich durch die erfolgreiche Impfkampagne ergeben und auch darüber, wie sehr das durchgeimpfte Land vor einer drohenden vierten Welle von Coronaviren geschützt ist. Vorher habe ich einen Tipp für alle Freunde der Spiegel-Audio-Welt im Allgemeinen und Fans der unverwechselbaren Stimme meines verehrten Vorgängers Juan Moreno im Besonderen.
Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegel-Journalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört.
Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben?
Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
Morddrohungen, also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.
Noch vor wenigen Monaten litt Israel unter der höchsten Corona-Infektionsrate weltweit. Auch die Sterblichkeitsrate erreichte furchtbare Spitzenplätze im internationalen Vergleich. Durch die erfolgreiche Impfkampagne sanken die Krankheitszahlen dramatisch. Inzwischen gleicht Israel einem Land aus der Zukunft. Einer Zukunft, in der ein Leben wie vor der Pandemie möglich scheint. Zumindest für bereits geimpfte Menschen, die den grünen Pass der israelischen Gesundheitsbehörde vorweisen können. Meine Kollegin Alexandra Roykoff hat die Wahlen in Israel beobachtet, sich in Tel Aviv umgesehen und dabei feststellen müssen, dass ein negativer Testbescheid allein nicht ausreicht.
Okay, tell me, how was the situation during the lockdown in Israel? How was life during the lockdown and how is it now compared?
Well, it's a totally different world. Everything was locked down. They were completely isolated. Shops, bars, everything you can imagine and think about was empty. And you barely saw nobody on the streets.
Was du vorhin gesagt hast, klingt ja tatsächlich nach den gefürchteten Impfprivilegien, die hier in Deutschland heiß diskutiert werden. Empfindest du das in Israel so als Nicht-Geimpfte, dass die anderen privilegierter sind? Oder denkst du dir, ja, ist doch gut, wenn die es schon geschafft haben, irgendwann bin ich auch dran?
Ja, das ist tatsächlich eine schwere Frage. Also in der Theorie denkt man sich natürlich, naja, mir nimmt ja keiner was weg, wenn die anderen schon mal die Dinge dürfen, die ich dann irgendwann auch darf. Jetzt, wo ich selber erlebe, ist es natürlich wirklich fies. Und natürlich ärgere ich mich, dass ich irgendwo nicht reinkomme und als Einzige dann nicht ins Restaurant darf, wenn meine Freunde das alle dürfen. Auch in Israel war es, muss man dazu sagen, also es gibt jetzt diese Privilegien für Geimpfte, aber Israel hat die erst eingeführt, als die Impfung für alle Menschen zugänglich war. Also die Debatten, die wir jetzt in Deutschland haben, dass man sagt, man erlaubt jetzt 80-Jährigen Dinge, die 50-Jährige noch nicht dürfen, das gab es hier nicht. Also hier ist ganz klar gesagt worden, die Privilegien kommen, aber erst in dem Moment, in dem auch alle die Möglichkeit haben, sich zu impfen. Auch hier hatten die Politiker einfach Sorge davor, dass der Neid in der Gesellschaft so groß wird und sich dann Menschen nicht mehr an Beschränkungen halten und auch ja so die Gesellschaft fast ein bisschen zerbrechen könnte, dass man sich eben entschieden hat, Privilegien erst einzuführen, wenn die Impfung für alle zugänglich ist. Jetzt hat das halt hier einfach sehr viel kürzer gedauert als in Deutschland. Ne? Also bis ich in Deutschland geimpft werde, könnten noch Monate vergehen. Hier war das eher eine Frage von Wochen. Und wer sich jetzt nicht impfen lässt, ist so ein bisschen selber schuld. Sagen die Leute hier auch ganz offen. Und da ist es dann so ein bisschen, ich will nicht sagen egal, aber das, da nimmt man dann in Kauf, dass die eben Dinge nicht dürfen.
Hast du auch, während du mit deinen Freunden und Bekannten in Israel Kontakt gehalten hast, den Eindruck gewonnen, als ob die Israelis eine andere Haltung in der Pandemie haben als die Deutschen. Also jetzt nicht nur, was das Impfen angeht, sondern auch die Disziplin, hast du vorhin angesprochen. Mhm. Und auch die Wichtigkeit, dass die Regierung in Grundrechte eingreifen muss und Maßnahmen verhängen muss.
Ja, das ist interessant. Also bei uns wird ja jeder Grundrechtseingriff breit diskutiert und es wird abgewogen, Datenschutz gegen Effizienz sozusagen. Und ich finde das auch richtig. Die Israelis haben da eine andere Haltung, die, glaube ich, historisch bedingt ist. Ich finde es total interessant. Ich habe mal einen Historiker zur israelischen Geschichte sprechen gehört und der hat gesagt, was die Israelis aus dem Zweiten Weltkrieg mitgenommen haben ist oder gelernt haben oder quasi ihre Bilanz so ein bisschen ist, nie wieder Auschwitz. Was bedeutet, sie wollen jüdisches Leben einfach um jeden Preis schützen, egal wie, grob gesagt. Und deshalb war es jetzt auch hier mehr oder weniger klar, dass man das Problem mit allen Mitteln bekämpft. Also als klar war, dass es eine Impfung geben wird, hat Israel alles in Bewegung gesetzt, um an diesen Impfstoff zu kommen. Also es gibt Gerüchte, Netanyahu habe 30 Mal den Pfizer-Chef angerufen und so lange genervt, bis er ihm versprochen hat, Israelis impfen zu lassen. Oder auch, es war völlig klar, dass man so viel Geld zur Verfügung stellt, wie nur irgendwie nötig ist, um diese Impfung zu kriegen. Und die Israelis sind es eben auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man leider sagen, gewohnt, datenschutztechnisch so ein bisschen durchleuchtet zu werden, weil es hier Anfang des Jahrtausends vor allen Dingen auch ja eine Welle von Terrorismus gab und die Israelis seitdem einfach quasi gläserne Bürger sind, um Sicherheit zu gewährleisten. So wird das zumindest hier mal dargestellt. Und da gibt's auch keine großen Debatten, muss ich ehrlich sagen. Also man nimmt alles in Kauf, was nötig ist, um am Leben zu bleiben, was jetzt auch nicht unbedingt gut ist. Aber das ist so hier die Haltung.
Das erklärt auch, warum die Digitalisierung des Gesundheitswesens, in der Israel, zumindest habe ich das gelesen, vorbildlich ist, so ein durchschlagender Erfolg ist und so ohne größere Proteste abgeht, so wie das hier der Fall ist.
Ja, also man muss sagen, dass Israel generell ein sehr digitalisiertes Land ist. Ne? Es hat keine Rohstoffe. Israels Wirtschaft hat einfach früh angefangen, in Digitalisierung, auf Digitalisierung sich zu spezialisieren. Ganz viele Menschen, die ich hier kenne, haben Startups oder arbeiten in einem oder ziehen gerade eins auf oder so. Das ist hier so der, weiß gar nicht, ob der größte Wirtschaftszweig, aber auf jeden Fall ein sehr populärer. Und entsprechend sind die Israelis an sich einfach sehr so fortschrittsfreundlich. Also all diese Zweifel und ethischen Debatten, die wir haben, wenn es um digitale Entwicklungen geht, die sind hier völlig undenkbar. Und entsprechend ist eben auch das Gesundheitswesen sehr digitalisiert und da gibt es auch gar keine, ja, da gibt es irgendwie keinen Zweifel, man kennt das halt so nicht anders.
Ich meine, du bist ja dann auch mehr oder weniger erfasst worden vom System, als du eingereist bist, auch wenn du keine Israeli bist und nicht an das Gesundheitssystem angebunden bist, sondern an das Deutsche. Wie sehr haben sie dich denn kontaktiert, frage ich mich Dadurch, ich meine, du musst ja in Quarantäne bleiben, hast du irgendwann gehört, jetzt darfst du wieder raus?
Ich hatte erwartet oder mich auch ein bisschen gesorgt, dass ich eine Fußfessel kriege. Es gab kurz bevor ich losgefahren bin, die Debatte darüber, ob alle Einreisenden eine Fußfessel bekommen, damit man ihren Standort überwachen kann. Das ist nicht passiert und ehrlicherweise hat mich jetzt auch in den 9 Tagen, in denen ich in Quarantäne war, niemand kontaktiert oder irgendwie, also jetzt zumindest nicht bewusst, mich abgehört. Was dann schon ein bisschen gruselig war, ist, ich habe am 9. Tag, bin ich zum Quarantänetest gefahren, um mich quasi frei zu testen. Und das israelische Gesundheitsministerium hatte mir dann einen Ort genannt, an den ich mich explizit wenden kann. Und der hatte aber leider zu an dem Tag, weil ein Feiertag war. Und dann bin ich einfach zu irgendeiner anderen beliebigen Teststation gefahren und habe mich dort testen lassen und dachte, ja mein Gott, dann schicke ich morgen eben dem Gesundheitsamt oder dem Gesundheitsministerium das negative Testergebnis.
Schickst du ihnen den Bescheid sozusagen, ja.
Genau, ich dachte einfach, naja, dann kriege ich den jetzt halt hier und leite ihn morgen weiter, das wird schon okay sein. Und es war wirklich eine x-beliebige Teststation. Und was passiert ist, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte eine E-Mail vom Gesundheitsministerium in meinem Postfach. Liebe Frau Rolkoff, Sie sind frei, Ihre Quarantäne ist beendet. Das heißt, diese Teststation hat offensichtlich automatisch mein Testergebnis weitergeleitet an eine Behörde, ohne dass mich überhaupt irgendjemand gefragt hätte, ob das in Ordnung ist. Irgendwie ist das schon sinnvoll, ne? Weil angenommen, ich wäre jetzt positiv, dann würde es auch, wäre es irgendwie gut, mich unter Quarantäne zu stellen. Es macht dann schon auch Sinn, dass die Behörden wissen, wo ich bin. Aber dass mich so gar niemand fragt, finde ich jetzt schon auch
schon komisch, ne?
Ich finde das schon auch irgendwie gruselig. Und als Deutsche habe ich da total das Bedürfnis zu protestieren und irgendwie aufs Dach zu steigen, dass das so nicht okay ist. Aber natürlich ist das hier jetzt völlig okay. Kann ich jetzt einfach nichts machen. Das sind die Bedingungen. Darauf habe ich mich eingelassen.
Hast du da mit deinen Freunden drüber gesprochen, über diese Erfahrung?
Ja, ich habe denen das erzählt und die haben da nur mit den Schultern gezuckt. Das wundert hier überhaupt niemanden. Und sie sagen, naja, was getan werden muss, wird halt auch getan. So, da ist man total pragmatisch. Und ich bin da auch hin und her gerissen, ne, weil es natürlich funktioniert. Also so erfasst man Leute viel besser und schneller, während bei uns ja einfach die Gesundheitsämter nicht hinterherkommen. Und wenn man in Deutschland am Flughafen landet, wird man von niemandem überprüft. Also beziehungsweise ich glaube, inzwischen muss man einen Test machen, aber die Quarantäne wird von niemandem überprüft. Das heißt, natürlich funktioniert so eine Überwachung besser im Sinne der Pandemiebekämpfung, aber im Sinne der Bürgerrechte ist das halt schon auch fragwürdig, ehrlich gesagt.
We're now in the end of the concert in Tel Aviv. 500 people here are waiting for the anchor of Barry Sakharov. Not really keeping distance from each other. Not really wearing masks. But everybody here are vaccinated. So they don't feel they need to worry from each other. Here comes the band back to the stage. After 2 hours of live concerts here in Tel Aviv, we're sending back the broadcast back to you in Germany, here in from Tel Aviv. Hope you can party here with us soon, inshallah.
Wie bewerten denn die Menschen, die du auf der Straße getroffen hast, den Impferfolg und vielleicht auch die Zeit davor? Und wie sehen sie die Zukunft in Israel?
Also natürlich sind jetzt alle hier wahnsinnig froh, dass sie geimpft sind, dass das Leben einfach wieder normal weitergeht. Es gibt schon auch viel Groll auf die Regierung, gerade auf die Monate vorher, in denen die Zahlen eben so hoch waren. Was auch daran liegt, dass Israel teilweise sehr schnell nach den Lockdowns wieder geöffnet hat. Aber eigentlich überwiegt hier so eine absolute Freude. Also auch so ein Gefühl von, okay, es ist vorbei, jetzt können wir zurückkehren zum normalen Leben. Also Freunde wollen jetzt wieder ins Ausland reisen und planen jetzt irgendwelche Projekte. Und es benehmen sich wirklich alle, als wäre Corona zu Ende. Und vergessen manchmal darüber, dass es ja nicht überall zu Ende ist. Also ich habe mich neulich mit einer Freundin treffen wollen. Und ich musste sie dann bitten, dass wir uns eben draußen treffen, weil ich nicht geimpft bin. Und sie sagte, oh, es tut mir total leid. Ich habe ja vergessen, dass nicht alle Menschen geimpft sind. Und ich denke mir, wow, okay, ja, nee, es sind noch nicht alle Menschen geimpft.
Das geht schneller.
Ja, also vor allem aus deutscher Perspektive, wo eben nur sehr wenig Menschen geimpft sind, ist das total verrückt. Aber die haben einfach vergessen, dass der Rest der Welt teilweise noch nicht so weit ist.
Ja, dabei muss man ja gar nicht so weit gucken, ne? Also ich frage mich auch, was mit den palästinensischen Gebieten ist, die Israel kontrolliert oder die Zugänge kontrolliert. Was ist mit den umliegenden Ländern? Mir fallen da sofort Libanon, Ägypten, Syrien ein, wo ich mir sicher bin, dass die Impfdurchsetzung lang nicht so gut ist. Werden dann einfach alle Grenzen dicht gemacht und Kontrollen eingerichtet oder wie geht man davor?
Also es ist so, dass Israel sich ja offiziell immer noch im Kriegszustand befindet mit dem Libanon und mit Syrien. Das heißt, die Grenzen sind einfach generell dicht. Und da ist auch eine Impfstofflieferung irgendwie ausgeschlossen. Da dürfen nicht mal die Staatsbürger miteinander kommunizieren. Das gilt schon teilweise als Verbrechen. Mit den Palästinensern, das ist so ein bisschen eine andere Geschichte. Also es gibt viele Debatten darüber, hätte Israel die Palästinenser impfen müssen und wann. Es ist wirklich ganz schwierig, weil Israel ja Teile des Westjordanlands besetzt hält, aber eben nicht das komplette Westjordanland, und den Gazastreifen kontrolliert Israel quasi innen gar nicht, sondern nur die Zugänge. Und da sind sich Völkerrechtler uneins, ob quasi Israel verantwortlich ist für die Gesundheitsversorgung der Palästinenser dort oder ob die palästinensische Autonomiebehörde zumindest im Westjordanland, aber auch im Gazastreifen dafür verantwortlich ist. Und auch da gibt es widersprüchliche Meldungen. Also anfangs haben die Palästinenser, heißt es, öffentlich gesagt, sie wollten gar keinen Impfstoff von Israel. Als dann irgendwie klar war, es wird gar nicht so leicht, den woanders zu besorgen, wollten sie dann doch welchen von Israel. Ich habe natürlich manchmal so ein bisschen ethische Bauchschmerzen dabei, wenn ein Land so komplett pandemiefrei ist und andere Länder eben aber immer noch unter dieser Pandemie leiden. Israel hat sich irgendwann dem Druck gebeugt und zumindest einige tausend Impfdosen an die Palästinensergebiete geliefert, als dann die eigene Bevölkerung irgendwann durch war. Es ist natürlich immer noch wenig und ich bin da auch aber trotzdem immer hin und her gerissen. Also ich finde natürlich auch, dass ein Land keine Insel ist und eben nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern dass wir als Weltgemeinschaft schon auch versuchen sollten, irgendwie zusammenzuarbeiten. Ich tue mir aber auch manchmal schwer damit, den Israelis einen Vorwurf damit zu machen, dass sie eben ihre eigenen Leute schützen. Also als Regierung ist man halt zuerst mal verantwortlich für seine eigenen Staatsbürger. Ich weiß nicht, kann man ihnen wirklich vorwerfen, dass sie jetzt zuerst mal versucht haben, die Menschen in ihrem eigenen Land zu immunisieren? Und zumindest da haben sie es eben auch so gemacht, dass wirklich jeder die Impfung bekommen hat. Also auch ein Palästinenser, der in Ost-Jerusalem lebt, konnte sich einfach impfen lassen. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, ohne die Israelis jetzt verteidigen zu wollen.
There are lots of questions about it. Just sending the vaccines, helping them, vaccinating them. What do you do with the Gaza Strip? You go and vaccinate the Hamas terrorists. You send them the vaccines. The population that needs the vaccines wouldn't see them. It will all go to, I mean, we know it from humanitarian help. The moment there's humanitarian help, Hamas very nicely divided between themselves, and that's it. So there are lots of questions.
Wie geht es denn weiter in Israel? Ich habe gelesen, dass ein großer Teil der israelischen Bevölkerung sehr jung ist und davon wiederum ein überwiegender Teil zu jung ist für Impfstoffe. Ist das ein Problem? Hast du darüber mit Leuten gesprochen?
Also genau, es ist eben tatsächlich so, dass mehrere Millionen Menschen hier nicht geimpft sind bisher. Und das sind viele darunter sind einfach Kinder, die man im Moment noch nicht impfen kann. Und da gibt es jetzt bisher auch keine richtig gute Lösung. Also es gibt jetzt hier erste zaghafte Versuche, auch jüngere Menschen zu impfen oder zumindest die Überlegung. Aber ja, so eine richtige Lösung dafür gibt es jetzt bisher nicht. Es gibt auch bisher keine Lösung dafür, wie geht man zum Beispiel mit den Mutationen in anderen Ländern um. Also im Moment ist Israel ja einfach noch komplett geschlossen. Es kommt kein Ausländer rein und raus, jetzt außer so Journalisten wie ich. Aber die Israelis leben zum Beispiel auch ganz stark vom Tourismus. Und es ist den Leuten schon auch klar, dass man dieses Land nicht ewig geschlossen halten kann.
Ja.
Deshalb unternehmen sie jetzt zum Beispiel langsame Versuche, bilaterale Abkommen zu schließen mit anderen Ländern, in denen auch viele Menschen geimpft sind, dass dann zumindest Geimpfte nach Israel einreisen können. Aber die Langzeitstrategie ist tatsächlich erstmal auf Sicht zu fahren und immer noch sehr vorsichtig zu sein. So sagen es zumindest die offiziellen Behörden. Unter der Bevölkerung fühlt es sich natürlich schon komplett anders an. Die träumen jetzt schon wieder vom Urlaub in Paris oder Ferien auf den Kanaren oder so. Ob das wirklich so schnell passieren wird, ich wage es zu bezweifeln.
Dann gab es in dieser Woche Meldungen, ich glaube insbesondere aus den USA, dass dort eine vierte Welle befürchtet wird. Wir sind mitten in der dritten Welle in Deutschland, dort wird eine vierte Welle befürchtet. Wie sieht das in Israel aus? Gibt es die Befürchtungen auch und hat man dort Sorge oder fühlt man sich sicher?
Die verantwortlichen Behörden sind schon immer noch auch so ein bisschen cautious, also vorsichtig. Die sagen, lieber nicht so schnell öffnen, lieber nur ganz langsam, auch immer noch ja die Anzahl der Personen beschränken, die sich treffen dürfen, obwohl ja man gar nicht weiß, ob das jetzt noch Sinn macht aus Infektionssicht, dass es nochmal eine Welle hier gibt. Ich glaube, das gilt, sagen wir mal, als unwahrscheinlich. Also tatsächlich hat die Impfung die Infektionszahlen eben so gedrückt, dass sie einfach rapide gesunken sind. Also dass jetzt plötzlich nochmal eine Welle kommt, dafür müssten einfach massiv Menschen krank werden, die inzwischen geimpft sind. Und darauf deuten die Zahlen jetzt einfach nicht hin. Corona ist in Israel noch nicht komplett vorbei, aber dass es jetzt nochmal einen Lockdown gibt und nochmal eine hohe Anzahl an Toten, zumindest das kann man oder schließen die Behörden jetzt offiziell aus.
Wie fällt denn dein Fazit nach etwa 2 Wochen im möglichen Leben nach der Pandemie aus, Alexandra?
Also am meisten erstaunt hat mich an meiner eigenen Reaktion, wie schnell man sich auch wieder an den Anblick von vollen Cafés und Menschen, die sich umarmen, gewöhnt. Also am ersten Tag ist es noch ganz komisch und am zweiten oder dritten Tag nimmt man es schon fast nicht mehr wahr, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich fürchte mich jetzt fast so ein bisschen vor dem Moment, wenn ich nach Deutschland zurückkehren muss und mich quasi wieder zurückgewöhnen muss an den Lockdown und daran, dass ich ja eben nicht einfach so ins Café kann oder nicht einfach so Freunde treffen. Und was ich dann eben auch noch festgestellt habe, ist, dass ich dachte, hier zu sein wird jetzt einfach total befreiend und es wird einfach ganz großartig und kann jetzt hier mein Leben ohne Corona genießen. Und es ist aber schon so, dass natürlich jetzt der Besuch in der Bar nicht das ist, was mir fehlt, sondern mir fehlt es, meine Eltern zu umarmen und mir fehlt es, Geburtstag mit Freunden zu feiern. Und das kann ich hier in Israel halt nicht einfach nachholen. Deswegen ist meine Hoffnung eben doch, dass ja, dass Deutschland hinkriegt, irgendwann in so einem Stadium zu sein wie, ja, wie Israel hier.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Alexandra Roykow für das Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ole Reismann und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audioformate hören Sie immer auf spiegel.de. bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.